Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. In der heutigen Sendung Kreuz des Südens stellen wir Ihnen folgende Themen vor. Die zunehmende Gewalt im sudanesischen Darfur stellt die Hilfswerke unter Druck, während im Südsudan der Friede hält. Das Erdöl beeinflusst das Leben der Menschen in Nigeria als auch in Ecuador. Und die Rolle der Frauen in Indien beeinflusst immer mehr auch die katholische Kirche des Subkontinents. Dies und mehr hören Sie nach den Nachrichten, heute mit Gudrun Seiler.
Papst Benedikt XVI. Hat Bischöfen und Kardinälen im Vatikan neue Regeln für den Umgang mit der tridentinischen Messe vorgestellt. Der Vatikan kündigte die Veröffentlichung des päpstlichen Motu Proprio für die nächsten Tage an. Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone habe die darin enthaltenen Bestimmungen Kardinälen und Bischöfen erläutert, die Bischofskonferenzen verschiedener Länder vertraten. Unter den Oberhirten war auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann. Noch vor dem Erscheinen des seit langem erwarteten Papstbriefes an Chinas Katholiken bereitet die Führung der Volksrepublik offenbar eine Reaktion vor. Wie der vatikannahe Pressedienst Asia News am Donnerstag meldete, bestellte die für Religionsfragen zuständige Parteistelle alle Bischöfe der regimenahen patriotischen Vereinigung ein, um über Maßnahmen zu beraten. Das katholische Hilfswerk Miserior hat die deutsche Bundesregierung aufgefordert, mehr Anstrengungen zu unternehmen, um bis zum Jahr 2010 die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit auf 0,51% des Bruttonationaleinkommens zu steigern. Hauptgeschäftsführer Josef Sayer begrüßte das Vorhaben der Bundesregierung, den Etat des Entwicklungshilfeministeriums nächstes Jahr und in den Jahren darauf um 750 Millionen Euro aufzustocken. Der künftige Präsident des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog, Kardinal Jean-Louis Thuron, hat die Schaffung eines international garantierten Status zum Schutz der heiligen Stätten in Jerusalem gefordert. Ohne eine Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern werde es auch in den anderen Ländern der Region keinen stabilen Frieden geben, erklärte Thuron. Er wird am 1. September sein neues Amt im Vatikan übernehmen.
In der westsudanesischen Provinz Darfur tobt seit 2003 ein blutiger Bürgerkrieg. Nach internationalen Schätzungen wurden bisher 200.000 Menschen getötet und über 2 Millionen vertrieben. Der Konflikt hatte im Februar 2003 in Nord-Darfur begonnen, als Rebellen den Hauptort Gulu einnahmen. Die sudanesischen Befreiungsbewegung SLM und die Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit YEM beschuldigten bald darauf mit der Regierung verbündete arabische Reitermilizen, den sogenannten Janjaweed-Massaker, an schwarzafrikanischen Bauern zu verüben. Gudrun Seiler kennt weitere aktuelle Hintergründe.
Die zunehmende Gewalt in den Flüchtlingslagern von Darfur im Sudan macht auch vor den Hilfsorganisationen nicht Halt. Vor einigen Tagen wurde ein sudanesischer Mitarbeiter von Caritas International und Diakonie Katastrophenhilfe erschossen. Die Täter waren drei Männer in Zivilkleidung. Die Gemengelage in Darfur wird immer unübersichtlicher und daher gefährlicher, berichtet Michael Frischmuth von der Diakonie Katastrophenhilfe.
Nach unserer Einschätzung ist die Lage im Darfur derzeit von einem sehr großen Misstrauen geprägt, von einer sehr hohen Gewaltbereitschaft. Gerade das Misstrauen herrührend aus dem Friedensabkommen, was vor über einem Jahr unterzeichnet worden ist, was nicht von allen Parteien unterzeichnet worden ist und zu einer Zersplitterung der Rebellenbewegung geführt hat. Und mittlerweile weiß keiner mehr, zu welcher Fraktion er gehört, was er unterstützt. Keiner möchte mit keinem reden und leider kommt es dann sehr oft zu Gewaltanwendungen.
Bis vor einem Jahr war die Lage in Darfur verhältnismäßig übersichtlich, betont Frischmuth.
Auf der einen Seite die Regierungstruppen unterstützt von den Reitermilizen, auf der anderen Seite die Rebellenbewegung. Und diese klare Unterscheidung kann man heutzutage nicht mehr treffen. Wenn man auf den Straßen dort unterwegs ist, begegnet man den verschiedensten Rebellengruppen, Banditentum breitet sich aus. Und da auch die Hilfsorganisationen nicht mehr wissen, wer welches Gebiet kontrolliert, ist es sehr schwierig, sich vor Ort sicher zu bewegen.
Aus dem Sudan gibt es derzeit nicht nur Hiobsbotschaften. Immerhin hat der Friede im Südsudan, der vor 2 Jahren nach einem äußerst blutigen Bürgerkrieg unterzeichnet wurde, allen Kassandra-Rufen zum Trotz bisher gehalten. Der Bischof von Rumbek im Südsudan, Cesare Mazzolari, meinte gegenüber Radio Vatikan zur Lage im Süden, in dem viele Christen leben.
Man kann sagen, dass sich die Situation wirklich definitiv verbessert hat. Natürlich ist der Friede noch ziemlich zerbrechlich, aber das ist ein langsamer Prozess, der durch die große Armut im Land noch etwas verzögert wird. Die Armut ist keine der Ressourcen, sondern eine Armut an Ausbildung. Die Ausbildung hat all die Jahre hindurch nicht stattgefunden und darum sind die menschlichen Ressourcen sehr beschränkt. Wir kommen ganz, ganz allmählich voran. Es gibt jedenfalls keine Bombardements mehr und die Entwaffnungsprojekte kommen gut voran. Und darum gibt es auch spürbar mehr Sicherheit.
Wir machen weiter mit dem Thema Afrika. Papst Benedikt hat eine Sondersynode für den schwarzen Kontinent einberufen. Diese Sondersynode soll im 2009 durchgeführt werden. Bettina Gappe erläutert mehr dazu.
Thema der Versammlung der Bischöfe des Kontinents sei die Kirche in Afrika im Dienst an der Versöhnung, der Gerechtigkeit und dem Frieden, teilte der Vatikan mit. Diese zweite Sondersynode über Afrika werde vom 4. bis zum 25. Oktober im Vatikan stattfinden. Der Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserio, Josef Seyer, hofft, dass es dabei nicht nur um Afrikas Probleme geht.
Wichtig scheint mir dabei zu sein, dass sie nicht nur, wie wir das in Europa und in Deutschland in den Medien so oft erleben, dass sie dann nur über die Katastrophen reden, die Defizite, die Kriege, Hunger, Elend, AIDS und dergleichen und die Ursachen dann analysieren. Afrika ist mehr. Die Stärken und die vitale Lebenskraft, die Lebensfreude, die reichen Traditionen. Ich glaube, das muss bestimmt werden. Das Positive, das Kreative, das soll dargestellt werden.
Die Initiative für die Sondersynode unter dem biblischen Motto »Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt« geht auf eine Forderung von Papst Johannes Paul II. Zurück. Der nigerianische Kurienkardinal Francis Arinze wies bei den Vorbereitungen der Bischofsversammlung unter anderem auf den Völkermord in der sudanesischen Krisenregion hin. Beim gemeinsamen Engagement der afrikanischen Kirchen in Krisen sieht der Miserio-Geschäftsführer Seyer noch Defizite.
Von dem Positiven in dem einen Land kann man für das andere Land lernen. Das geschieht noch zu wenig in Afrika. Und dass die Kirchenprovinzen, dass die verschiedenen regionalen Bischofskonferenzen untereinander sich zusammentut und sagt, wie stellen wir uns beispielsweise zu Simbabwe? Wie stellen wir uns zu dem Krieg in Darfur? Wie stellen wir uns zum Krieg da in der Elfenbeinküste oder in der großen Seenplatte? Wie läuft die Versöhnung? Solche Dinge müssen aufgegriffen werden und miteinander angepackt werden. Welche Antwort geben wir als Kirche Afrikas auf diese Problemstellungen?
Seit vergangener Woche herrscht in Nigeria Generalstreik. Grund dafür ist eine von der Regierung angekündigte Benzinpreiserhöhung. Die Gewerkschaften richten sich auf einen langen Kampf ein, nachdem auch am vergangenen Freitag Verhandlungen gescheitert waren. Pater Max Capabianca weiß mehr dazu.
In den Industrieländern wird der Generalstreik vor allem wegen der Gefahr eines Ölpreisanstiegs zur Kenntnis genommen. Tatsache ist aber, dass hinter dem Arbeitskampf massive soziale Ungerechtigkeit stehen. So sagt das der Gründer der Nachrichtenagentur MISNA, Giulio Albanese.
Die Mehrheit der Bevölkerung in Nigeria kann nicht über die Runden kommen. Mit anderen Worten, sie verdienen nicht genug. Das ist ein Widerspruch. Warum? Weil das Land als solches im Öl schwimmt. Man kann sagen, dass Nigeria wirklich ein Paradies sein könnte. 75-80% der Einnahmen des Ölgeschäfts gehen in die Tasche von nur 1% der Bevölkerung. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass grundlegende wirtschaftliche Reformen durchgeführt werden, sodass der Wohlstand auch miteinander geteilt wird.
So that there may be a process of sharing.
Nicht nur in Nigeria ist das Erdöl ein Thema. Die Regierung in Ecuador hat vor kurzem einen ungewöhnlichen Plan vorgestellt, um gegen Umweltzerstörung und Klimawandel vorzugehen. Sie will nicht gefördertes Erdöl verkaufen. Das heißt konkret, Ecuador verzichtet auf die Hälfte seiner möglichen Einnahmen durch Ölförderung. Das sind rund 350 Millionen US-Dollar, wenn das Land durch internationale Entschädigungen die andere Hälfte einnehmen könne. Der Botschafter ad interim Ecuadors beim Heiligen Stuhl, Christian Mancino, erläutert die Haltung seiner Regierung.
Esta campaña consiste en la renuncia que hace el Ecuador a explorar y explotar.
Die Kampagne besteht darin, dass Ecuador bereit ist, auf seine Ressourcen teilweise zu verzichten. Doch unser Land bittet die internationale Gemeinschaft im Gegenzug, Maßnahmen zu gewähren, die uns soziale Entwicklung im Bildungs- und Gesundheitsbereich bringen, aber auch den Schutz der autochthonen Gemeinden, die in dem entsprechenden Raum leben. Diese bewohnen jenes Gebiet schon seit mehreren Generationen.
Beim genannten Raum handelt es sich um das Regenwaldgebiet Isbingo Tiputini Tambococha. Die Umsetzung des Vorhabens strebt die Regierung in Quito auf mehreren Wegen an. Über einen Naturschutzfonds sollen Zertifikate für das nicht geförderte Öl auf den Markt gebracht werden. Zudem will Ecuador den Erlass eines Teils seiner Auslandsschulden erwirken und strebt Beiträge von Bürgern und regierungsunabhängigen Organisationen an.
Ecuadors Regierung schätzt, dass in diesem Gebiet, wo sich der Yasuni-Nationalpark befindet, Erdöl im Wert von über 3 Millionen US-Dollar unter der Erde steckt. Damit könnte man über 900 Millionen Barrels aus dem Gebiet des Ispingo-Tiputini-Tambococha fördern. Wir würden dann auf 700 Millionen Barrels verzichten.
Die Bischöfe des Landes haben zu den Regierungsplänen bisher keinen Kommentar abgegeben. Und nun wechseln wir Kontinent und gehen nach Indien. Heftiger Monsunregen hat in den vergangenen Tagen große Schäden durch Überflutungen verursacht. Ganze Dörfer stehen unter Wasser. Straßen, Strom und Telefonleitungen wurden zerstört. Die Fluten rissen in Indien mehr als 150 Menschen in den Tod. Auch die Nachbarländer Pakistan und Bangladesch leiden unter Überschwemmungen durch den Monsun, der in diesem Jahr besonders früh eingesetzt hat. Die Monsunsaison dauert in der Regel von Juli bis September. Für die nächsten Tage rechnen Meteorologen mit weiteren starken Niederschlägen und Wirbelstürmen. Nach diesen schweren Überschwemmungen in Indien ruft die Diakonie Katastrophenhilfe zu Spenden für die Flutopfer auf. Die Diakonie stellte bisher 30.000 Euro für Nothilfe zur Verfügung. Das erklärt Gesine Wolfinger vom Hilfswerk der Evangelischen Kirchen.
Also im Moment ist unser Partner, also der Partner der Diakonie Katastrophenhilfe, das Hilfswerk der Indischen Kirchen, die sind im Moment dabei, in diesen drei am meisten betroffenen Bundesstaaten im Süden von Indien, sind die gerade dabei, zunächst mal Lebensmittel zu verteilen und auch Trinkwasser an die Betroffenen, weil das immer das ist, was am allernötigsten gebraucht wird am Anfang. Und das Hilfsprogramm soll dann so ausgedehnt werden, dass zum Beispiel auch Plastikplanen verteilt werden, damit die Menschen sich Notunterkünfte bauen können. Und es sind auch schon erste Maßnahmen geplant für den Wiederaufbau.
Jedes Jahr wieder ist von den katastrophalen Folgen des Monsunregens eine Bevölkerungsgruppe am schlimmsten betroffen, meint Diakoniesprecherin Wolfinger.
Es ist ja meistens so, dass gerade bei so Überschwemmungen die Menschen am meisten betroffen sind, die ärmsten sind, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben, als sich genau da anzusiedeln, wo niemand anders wohnen möchte. Und meistens auch natürlich nicht die Mittel haben, so feste Häuser zu bauen, dass diese Häuser dann auch dem Monsunregen standhalten können.
Wir bleiben in Indien. Der Subkontinent bekommt seine erste Heilige und zum ersten Mal wird eine Frau Staatspräsidentin. Über diese Themen und mehr haben wir mit dem indischen Bischof Valerian de Souza gesprochen. Hören Sie einen Bericht von Georg Weber.
Eine indische Premierministerin gab es schon, Indira Gandhi. Nun soll auch das Amt des Staatspräsidenten erstmals von einer Frau bekleidet werden. Die Wahl von Pratibha Devi Singh Batil durch das nationale und regionale Parlament gilt als sicher.
Das wäre dann ein Zeichen, dass Indien strebt danach, dass die Frauen ihren richtigen Platz in der Gesellschaft bekommen. Es war ein Gesetz, aber das ist nicht durchgekommen. Es ist schon 2-3 Jahre da, dass die Frauen im Bundestag 33% der Plätze haben sollen. Und viele Parteien sagen, das ist richtig und so, aber einige halten es auf, die wollen es nicht. So wahrscheinlich könnte dann mit diesem Schritt, dass wir eine Frau als Bundespräsidenten haben, etwas dabei tun, dass im Bundestag dann dieses Gesetz durchkommen wird.
Der Zugang von Frauen zu wichtigen Positionen wird also hoffentlich erleichtert. Aber wie schaut es in der breiten Bevölkerung, im Alltag von Millionen Frauen aus?
Man versucht in Indien, den Frauen mehr und mehr Rechte zu geben, Stimmen zu geben. Aber Indien ist so groß. Es kann sein, dass viele Frauen im Parlament sind, Bundestag sind. Es gibt viele Frauen jetzt in der Industrie und jetzt in den führenden Positionen. Aber meine Frage ist, wie geht es ganz unten, in den Dörfern, in den Familien, armen Familien und so, was ist die Stelle der Frau? Die ist immer zweitrangig. Und so müssen wir sehr viel mehr tun.
Bischof Valerian Zuser betont in diesem Zusammenhang die wichtige Rolle der Kirche.
Die Kirche hat sehr viel erreicht für die Rechte der Frauen, auch in der Vergangenheit. Dann für die Kinder. Die Kirche war Pionier, würde ich sagen, in diesen Feldern. Ne? Und auch heute noch. Aber heute sind viele andere Organisationen wach.
Der Großteil der indischen Bevölkerung ist hinduistisch. Etwa 12% gehören dem Islam an und nur 2,3% sind Christen.
Der Inder ist grundsätzlich sehr tolerant. Indien ist bekannt für Toleranz. Es sind radikale Gruppen, die Unruhe stiften. So in der letzten Zeit sind diese radikalen Gruppen ziemlich tatkräftig geworden und zurzeit gegen die Christen. Früher waren es die Mohammedaner und jetzt sind die Christen das Ziel, weil die meinen, dass wir Bekehrungen vornehmen, obwohl das nicht stimmt.
Die Zahl der Christen ist in den letzten Jahren sogar leicht zurückgegangen, erzählt uns Bischof Zuser. Er sieht den Grund für die Anfeindungen anderswo.
Es ist mehr, dass wir mit den Armen, mit den Volksstämmen und so arbeiten, denen ein gewisses Bewusstsein geben. So können wir durch unsere Arbeit die ganze Struktur in Indien etwas schütteln, weil dann die Unberührbaren, die Dalits, wie man jetzt sagt, die sind ihre Rechte bewusst und können allmählich für ihre Rechte jetzt kämpfen. Und das ist das Problem, dass die Kirche dann das System rütteln kann. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen leben die Religionen freundlich miteinander.
Und nun bekommt Indien auch noch seine erste katholische Heilige. Schwester Alfonsa wurde 1910 in Kerala geboren und starb 1946 im Alter von knapp 36 Jahren. 12 Jahre davon lebte sie als Ordensschwester. Am 8. Februar 1986 wurde sie in Kerala von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Papst Benedikt wird die selige Alfonsa nun heilig sprechen.
Ihr Leben war ein Leidensweg. Ihr ganzes Leben und Leiden hat sie Gott ganz übergeben. Sie war einfach und froh wie ein Kind. Und Leute strömten zu ihrem Grab gleich nach ihrem Tod. So, für uns Christen in Indien wird sie die erste indische Heilige. Zwar gibt es der Heilige Gonzalo Garcia, aber es ist umstritten, welcher Nationalität er gehört, weil sein Vater portugiesisch war. So für die meisten Inder ist die Freude groß, dass die Kirche in Indien ihre erste Heilige bekommt.
Das war Kreuz des Südens. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Mario Galgano. Weitere Informationen erfahren Sie auf unserer Homepage unter www.radiovatikan.de. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.